NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
7. August 1870. Der Geburtstag des Industriellen Gustav Krupp von Bohlen und Halbach.
Hinter einem einfachen, schmiedeeisernen Gittertor beginnt er. Der Spaziergang durch ein besonderes Kapitel der Wirtschaftsgeschichte des Ruhrgebiets. Durchkreuzt von roten Schotterwegen und eingerahmt von altem Baumbestand stehen die Grabstätten der industriellen Familie Krupp. In respektvollem Abstand, verteilt über den großzügig angelegten, aber niemals protzig wirkenden Park. Vor Kopf sticht der mächtige Sarkophag von Alfred Krupp mit zwei herausragenden Bronzefiguren hervor. Es war zwar sein Vater Friedrich, der die Gussstahlfabrik 1811 gegründet hatte, doch der Aufstieg zum legendären Weltkonzern begann mit seinem Sohn. Nur einen Steinwurf entfernt von den Gründervätern sieht man zwei schlichte Grabplatten aus schwarzem Granit. Hier liegt Gustav Krupp von Bohlen und Halbach begraben, direkt neben seiner Frau Bertha, der ältesten Tochter von Friedrich und Margarete aus der dritten Krupp-Generation. Für einen Kenner der Firmengeschichte wie Klaus Tenfelde hat das große Symbolkraft.
Zeit seines Lebens hat Gustav Krupp deutlich zu machen versucht, dass und wie sehr er sich mit dieser Firma und vor allem mit dem Vermächtnis ihres wichtigsten Gründers, also Alfred Krupps, identifizierte.
Als Gustav von Bohlen und Halbach am 7. August 1870, heute vor 150 Jahren, in Baden geboren wurde, ahnte niemand, dass er einmal Teil der legendären industriellen Dynastie im Ruhrgebiet sein würde. Es waren sehr einflussreiche Personen, die dafür den Weg ebneten. Kaiser Wilhelm II. Höchstpersönlich.
Wenn der Fritz Krupp schon nur Weiber hingekriegt hat, dann muss ich wohl dafür sorgen, dass der Name nicht ausstirbt. Die Bertha da muss einen Kerl heiraten, der diese Weiberwirtschaft im Griff hat.
Sie ist 20 Jahre jung, hübsch, bestens erzogen und wird früher oder später den bedeutendsten Industriekonzern des Kontinents erben. Bertha Krupp. Im Frühjahr 1906 fährt sie nach Italien. Nicht zufällig, in Rom stellt man ihr einen hochrangigen Diplomaten des Deutschen Reiches beim Vatikan vor. Gustav von Bohlen und Halbach, geboren in Den Haag, ist Jurist, 36 Jahre alt und weltgereister Diplomat, wie sein Vater. Genau der Richtige für Bertha Krupp, meint Wilhelm II.
Ob er will, die Krupp ist die beste Partie Deutschlands, ach, Europas. Glauben Sie, der lässt sie ziehen aus Stolz? Der will. Glauben Sie mir. Der will.
Gustav und Bertha. Love Story oder Vernunftehe? War es die innige Beziehung zweier Menschen, die füreinander bestimmt waren, oder eine kalkulierte Liaison von staatspolitischer Tragweite? Margarete Krupp, Berthas Mutter und als Witwe das aktuelle Familienoberhaupt, schrieb im Mai 1906, zwei Monate nach der ersten Begegnung des Paares in Italien, an Gustav:
Es ist eine besondere Freude, Ihnen zu sagen, dass ich Ihnen nun ohne jeden Rückhalt Ihrer Werbung um meine Tochter Bertha zustimme, voll Vertrauen Ihr Schicksal in Ihre Hände legen würde. Soweit das eine Mutter beurteilen kann, sind Sie der erste junge Mann, dessen Huldigungen auf Bertha überhaupt Eindruck gemacht haben.
Ebenfalls im Mai 1906 soll Gustav seinen Antrittsbesuch auf dem Hügel, dem Kruppschen Familiensitz in Essen, machen. Der Etikette wegen bittet Margarete den Bräutigam in spe eindringlich um diskretes Auftreten gegenüber Dienstboten und Pförtnern, denn noch ist die Beziehung nicht offiziell. Der Besuch muss in jeder Hinsicht ein voller Erfolg gewesen sein, denn schon wenige Tage später schreibt Margarete wieder, und zwar diesmal an den lieben Taffy, also die Koseform von Gustav, und unterzeichnet den Brief liebevoll mit Mütterchen.
Auch möchte ich dir selbst nochmals sagen, wie unendlich es mich beglückt, Bertha so durchaus innig befriedigt zu sehen. Denn je mehr ich dich kennenlerne, desto größer wird meine Zuversicht, mein Kind in die rechten Hände zu legen. Und desto mehr festigt sich in mir die Überzeugung, dass du so recht nach dem Sinn und Herzen meines lieben Mannes gewesen wärest und er dich voll Freude als Sohn willkommen geheißen hätte.
Margaretes Mann, Friedrich Alfred, war seit fast 4 Jahren tot. Gestorben mit nur 48 Jahren an einem Gehirnschlag, wie es offiziell hieß. Die Presse spekulierte über Selbstmord, denn es verfolgten ihn Gerüchte, er habe homosexuelle Liebschaften auf Capri. Das passte nicht zu Krupp und zum kaiserlichen Berlin. Andererseits sollte Krupp die Kriegsflotte bauen, die der Kaiser für sein Weltmachtstreben forderte. Und ausgerechnet dieses wichtige Unternehmen war quasi führerlos. Die Aktien gehörten der minderjährigen Bertha. Witwe Margarete verwaltete das Unternehmen mit 65.000 Mitarbeitern nur. Die Situation an der Krupp-Spitze änderte sich im Oktober 1906. Kaiser Wilhelm II. Kam höchstpersönlich zur Hochzeit nach Essen und gab per Dekret die Erlaubnis, dass sich der Bräutigam fortan Gustav Krupp von Bohlen und Halbach nennen dürfte. Mit ihm veränderte sich die Atmosphäre in der Villa Hügel für die dort Lebenden. Der Bochumer Historiker Professor Klaus Tenfelde.
Er war klein von Wuchs, ein ziemlich nüchterner, sehr pragmatischer Mensch mit einem bis ins Kleinste geregelten, hochdisziplinierten Tagesablauf, der es vorzog, in viel zu kalten Räumen zu arbeiten und der, wenn abends ein Essen gegeben wurde, sehr genau bedeutete, wenn es zu Ende zu sein hatte. Der selbst die Stunden, mit denen er mit seinen Kindern spielte, sehr genau bestimmte. Er war berüchtigt für ein Leben nach der Uhr. Und das muss manches Mal unerträglich und auch unpersönlich gewesen sein.
In diesem Klima wachsen 8 Kinder auf. Der erste Sohn und Erbe wird schon 10 Monate nach der Hochzeit geboren. Alfried, der später der letzte Krupp sein sollte, erinnerte sich an seine Kindheit in der 270-Zimmer-Villa.
Später, als wir zur Schule gingen, gab man meinen Eltern uns immer erlaubt, so viele Freunde oder Mitschüler einzuladen für den Sonntag, wie wir wollten. Da hatten wir also ziemlich viel Freiheit auf dem Gebiet. Nur mussten wir eben zu Hause bleiben, ne? Ausgehen und so, das gab es nicht. Und natürlich waren wir dauernd überwacht von entweder Hauslehrer oder Gouvernante.
Gustav Krupp hatte wenig Zeit für seine Kinder, denn er stürzte sich mit ganzer Kraft auf seinen Job als Konzernchef. Er wollte sich keine Blöße geben, wollte vor der Riege der langjährigen Direktoren nicht nur als der Prinzgemahl gelten. Das wurde schon bald deutlich, als ein herausragendes Ereignis anstand.
Kurz nach 11 Uhr betrat der Kaiser das Verwaltungsgebäude. Nachdem der Kaiser den Lichtsaal durchschritten und inmitten der Familie Krupp Platz genommen hatte, erklang Wagners Rienzi-Ouvertüre.
Die 100-Jahr-Feier der Firma Krupp im Jahr 1912 gilt bis heute als das größte und teuerste Jubiläum aller Zeiten. Detailverliebt vorbereitet und minutiös überwacht vom Unternehmensleiter Gustav Krupp von Bohlen und Halbach. Der Festakt war gleichzeitig die Einweihung der neuen Firmenzentrale im Herzen der riesigen Kruppschen Gussstahlfabrik in Essen. Der Verwaltungsbau wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört und die Schmieden- und Walzstraßen sind auch längst an dieser Stelle verschwunden. Aber nicht Krupp. Mit einem Feingefühl für Tradition und Stolz entstand bewusst an genau dieser Stelle die moderne Hauptverwaltung der heutigen ThyssenKrupp AG. Hier gehen jetzt Investoren und Analysten ein und aus. Nicht mehr Kaiser und Könige, wie zu Gustav Krupps Zeiten.
Eure kaiserliche und königliche Majestät hier empfangen zu dürfen, an der Schwelle zwischen dem 1. und 2. Jahrhundert Kruppscher Geschichte, ist für alle, die mit dem Kruppschen Namen irgendwie verbunden sind, eine tief empfundene Ehre, eine dankbarst gefühlte Freude.
Es war ihm das zentrale Ereignis zur öffentlichen Identifikation seiner selbst mit dieser Firma. Denn diese mochte ja immer auch mal wieder in Zweifel stehen. Seine Frau soll ihm gelegentlich schon bedeutet haben, wer die Aktien besaß.
Dazu passt auch die kleine Anekdote, die Klaus Tenfelde, der 2011 verstorbene Sozialhistoriker und Direktor der Stiftung Bibliothek des Ruhrgebiets, zu erzählen wusste. Während der Ruhrbesetzung 1923 wurde Gustav Krupp von den Franzosen verhaftet und verurteilt.
Er musste nur 1 Jahr absitzen, weil sich der Papst und andere für ihn verwandten und der französische Staatspräsident ihn dann begnadigte. Er soll diese Phase beendet haben, indem er zu seinem Schwager Thilo von Wilmowski sagte: Nun bin ich ein echter Krupp, nicht wahr, Thilo?
Eine Tradition setzte Gustav Krupp in jedem Fall fort. Die Tradition nämlich, die wichtigste Waffenschmiede des Deutschen Reiches zu sein, stets in enger Tuchfühlung mit den Machthabern.
Der Führer stattete heute Vormittag Dr. Krupp von Bohlen und Halbach auf der Villa Hügel in Essen einen Besuch ab, um dem Führer der größten deutschen Waffenschmiede persönlich seine Glückwünsche zum 70. Geburtstag auszusprechen. Dabei überreichte der Führer Dr. Krupp von Bohlen und Halbach in Würdigung seiner Verdienste um Volk und Reich das goldene Ehrenzeichen der NSDAP.
Krupp und Hitler, die Waffenschmiede und die Nazis, die Idealkombination von Macht und Geldgier, so scheint es. Und so sahen es die Alliierten und schrieben symbolisch auf die Bomben, die sie über Essen abwarfen, vor Mr. Krupp. Heute ist der Blick differenzierter. Historiker, aber auch Krupp-Nachfahren, die sich kritisch mit der eigenen Familiengeschichte auseinandergesetzt haben, halten Gustav Krupp in der Rückschau nicht für einen Nationalsozialisten, sagt seine Enkelin Diana Maria Fritz.
Gustav mochte die Nazis nicht. Es war eine Bewegung, die war antibürgerlich, das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Sie war brutal, sie war unordentlich, sie war emotional, unberechenbar. Quasi alles das, was ein Mensch wie Gustav vollkommen ablehnte.
Es gibt Foto- und Filmaufnahmen von Gustav Krupp, aber keine Tondokumente. Sein Sohn Alfried, der seit 1934 in der Firma für die Rüstungsabteilung verantwortlich war, äußerte sich nur ein einziges Mal in einem Interview über diese Zeit. Darin beschreibt Alfried Krupp die Situation des Unternehmens in den Kriegsjahren so.
Wir konnten eigentlich nichts dafür tun und sehr wenig dagegen. Natürlich haben wir in vielen Fällen versucht zu bremsen, gerade diese ganze Beschäftigung von Auslandsarbeitern. Nicht? Wir haben uns mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, aber es war nichts zu machen.
Aber für die Siegermächte des Zweiten Weltkriegs bestanden keine Zweifel. Sie wollten an Gustav Krupp ein Exempel statuieren. Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit lauteten die Vorwürfe. Dem Prozess 1947 entging er nur durch einen Schlaganfall, den er in der Haft erlitt. Das Gutachten des Militärarztes stellte damals fest:
Der Patient ist ein ausgemergelter männlicher Weißer, 76 Jahre alt, der unfähig ist zu sprechen. Es ist anzunehmen, dass Überführung oder irgendetwas, was ihn in Erregung bringen würde, sein Leben gefährdet.
So musste stellvertretend für ihn sein Sohn Alfred auf die Anklagebank. Er hatte von Gustav 1943 die Leitung des Gesamtunternehmens übernommen. Über den Ausgang des Verfahrens machte sich Alfred Krupp keine Illusionen. Er fühlte sich an den 23er-Prozess der Franzosen gegen seinen Vater erinnert.
Ich habe von Anfang an diesen Prozess so aufgefasst, dass das Urteil praktisch vorher gesprochen ist und dass man nur einen Weg sucht, ne, um es der Öffentlichkeit plausibel zu machen. Denn ich hatte ja aus eigener Erfahrung damals durch den Prozess meines Vaters schon miterlebt, wie man Nachkriegsprozesse durchführt. Und dieses wurde mit etwas mehr Aufwand gemacht, aber im Prinzip war es genau das Gleiche.
Spätestens jetzt wagte niemand mehr daran zu zweifeln. Der badische Diplomat Gustav von Bohlen und Halbach war ein echter Krupp geworden. Schwiegermutter Margarete hat es ihm schon Jahre zuvor persönlich bescheinigt.
Du hast meine schönsten Hoffnungen übertroffen. Indem du nicht nur mit größtem Eifer und Pflichttreue deiner schweren Aufgabe gewidmet, sondern ihr auch mit so schönem Erfolg gerecht geworden bist. Und zwar nicht nur in meinen, vielleicht nicht ganz unparteiischen Augen, sondern auch nach dem Urteil Sachverständiger.
Ich denke, an seiner Autorität wurde nicht gezweifelt. Wie er sich zum Schluss fühlte, muss dahingestellt bleiben, weil er in ziemlicher Umnachtung verstorben ist.
Das war im Januar 1950 mit fast 80 Jahren auf dem Kruppschen Anwesen in Blühnbach im Salzburger Land. Gustav Krupp wurde zunächst im Grab der Familie von Bohlen beigesetzt. 1955 entstand dann in Essen-Bredeney der Familienfriedhof der Krupps. Wiederum zwei Jahre später starb seine Frau Bertha. Jetzt war der Zeitpunkt gekommen, Gustav, den Angeheirateten, in den Kreis der Familie aufzunehmen. Ein für alle Mal.
Im Zeitzeichen erinnerte Kai Bandermann an Gustav Krupp von Bohlen und Halbach, der heute vor 150 Jahren geboren wurde. Redaktion: Ronald Feisel.
NDR Info.